Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Frank Mayer ist mein Name. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Gestern gab es neue Proteste im Südwesten des Iran, vor allem Proteste mit Toten und Verletzten. Seit Dezember sind nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Iran Human Rights, mehr als 1000 Menschen festgenommen worden im Zusammenhang mit der neuen Protestwelle gegen das Regime im Iran. Und wie ein junger Iraner das Eingesperrtsein in Gefängnissen erlebt in dem Land, davon erzählt ein Roman des iranischen Schriftstellers Bahram Moradi. Er war selbst für 2 Jahre inhaftiert und ich spreche gleich mit Bahram Moradi über seinen Roman. Das Gewicht der anderen, so heißt ein Roman des iranischen Schriftstellers Bahram Moradi, den wir jetzt auf Deutsch lesen können. Bahram Moradi musste aus dem Iran fliehen. Er lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Im Iran war er verhaftet worden. Er wurde dort 2 Jahre lang eingesperrt. Und in seinem Roman erzählt er von einem Jungen, von einem 13-Jährigen, der seine ganze Jugend in iranischen Gefängnissen verbringen muss. Wenn man dieses Buch liest, dann denkt man auch an die vielen 100 Menschen, die gerade verhaftet wurden bei den aktuellen Protesten im Iran in den letzten Wochen. Bahram Moradi ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich grüße Sie.
Hallo.
Sie haben über diesen Roman gesagt, dass das Schreiben dieses Romans Sie im Innersten umgedreht habe. Da wüsste ich gerne erstmal, was meinen Sie damit? Was hat Sie da im Innersten umgedreht?
Wissen Sie, diese schwierige und bittere Erfahrung hat mein Leben jahrelang einfach beeinflusst. Ich wurde mit meiner Theatergruppe direkt auf der Bühne während einer Aufführung verhaftet. Dann habe ich die ganze Sachen also durchgemacht beim sogenannten Untersuchungshaft und danach im Gefängnis. Jahrelang später, als ich angefangen habe, dieses Buch aufzuschreiben, also die ganzen Ereignisse, Figuren, die ich gekannt hatte im Gefängnis, dann habe ich bemerkt, nach 10 oder 20 Seiten scheitere ich und ich kann nicht weiter schreiben. Um 2000 habe ich mich beschlossen, einfach eine Therapie zu machen. Und als ich diese Therapie durchgemacht hatte, dann konnte ich eine richtige Distanz zu diesem Thema einfach zu gewinnen. Und das dauerte nur 1 Jahr, dass ich diesen Roman letztendlich fertiggestellt habe.
Und ein Mittel der Distanz, also Sie haben es in der Zeit um ein paar Jahre verschoben und Sie haben eben eine ganz andere Hauptfigur. Das ist keine Figur, die Ihnen jetzt vom Lebensalter her ähnelt, von dem, was sie tut, sondern Sie haben eben diesen 13-jährigen Jungen, der da eingesperrt wird auf Jahre hin. Ist das auch ein Mittel der Distanznahme, so eine andere Erzählfigur zu schaffen?
Genau, aber auf andere Seite, ich wollte eigentlich keine biografische Roman schreiben. Und abgesehen davon, also diese Figur, als er 13 Jahre alt ist, wird verhaftet. Er hatte überhaupt keine politische Aktivität gehabt. Er ist von einer ganz normalen Familie. Gut, sein ältester Bruder ist Aktivist, ist sehr gegen den Regime. Aber er selber hat überhaupt keine Ahnung von der Welt. Er ist ein 13-jähriger Kind. Und wenn ich andere Figur, etwas ältere, als Protagonist genommen hätte, dann müsste er seine damalige politische Einstellung einfach verteidigen. Und das war für mich nicht akzeptabel. Ich dachte, ich brauche eine Figur, das einfach nicht in der Mitte steht. Nicht rechts oder links, ist unparteiisch. Das war für mich auch so eine Distanz gewinnen gegen dieses Thema.
Der Roman hat eine sehr gewalttätige Seite, einfach durch die Gewalt des iranischen Staates gegenüber den Gefangenen, eben auch gegenüber diesem ganz jungen Menschen, diesem 13-Jährigen. Jetzt schreiben Sie auf Ihrer Website über Ihre Motivation bei Ihrer Arbeit an diesen Büchern. Unter anderem, Sie würden schreiben, um mich und meine Leser, das ist Ihre Formulierung, über die Absurdität des Lebens lachen zu lassen. Dieses über die Absurdität des Lebens lachen, gilt das auch für diesen Roman? Und das frage ich auch, weil der ja auch komische Seiten hat, weil er auch Witz hat.
Ja, schauen Sie mal, der Erzähler ist ein 13-Jähriger, der überhaupt keine Ahnung vom Leben, geschweige von Politik hat, überhaupt nicht. Aber langsam bekommt er eine Sicht über die ganze Welt um sich herum. das einfach grotesk ist, einfach unglaublich ist. Zum Beispiel die Leute, die um ihn sind, im Gefängnis, die sind alle politisch aktiv gewesen, aber die sind anscheinend gegen das Regime. Aber die streiten mit sich und Peymann nimmt alles so auf als ein absurde, einfach groteske Ereignis. Warum streiten sich einfach diese verschiedenen Gruppierungen, obwohl die gegen eine bestimmte Regierung sind, aber unter sich, die streiten unendlich. Und das ist zum Beispiel solche Dinge, dass Peymann zu dieser Ansicht bringt, dass einfach die ganze Sache so absurd und grotesk sieht. Und natürlich eine dementsprechende Erzählweise, also sprachlich meine ich.
Ihre Erzählweise ist ja wirklich sehr eigen in diesem Buch, auch beeindruckend eigen. Das ist ja kein hintereinander wegerzählen, sondern es ist sehr assoziativ mit ganz vielen Andeutungen, mit vielen Umschreibungen. Dann haben Sie Wechsel von Zeiten, von Orten, von Perspektiven. Manchmal ist es geradezu, als ob sich die Welt so auflöst in der Sprache des Romans, wie so ein Kaleidoskop aus lauter Splittern. Ist das Ihre Art oder Ihr Versuch, die Wahrnehmung bei so einer langen Haftzeit mit Folter, mit Todesangst, mit auch Wirklichkeitsverlust auch hineinzuholen in die Sprache, in die Form des Romans?
Meiner Meinung nach, jede Erzählung, jeder Roman kommt darauf an, wer erzählt diese Geschichte. Wenn man darauf achtet, dann die Sprache kann auch herausfinden, was für eine Sprache für eine Erzählung, ein Roman einfach verwenden muss. Heyman Bamshad, der Protagonist von diesem Roman, ist ein 13-Jähriger, also er hat überhaupt keine Erfahrung. Er kommt aus einer ganz normalen Familie. Dann wird er verhaftet und brutal behandelt. Und obwohl er überhaupt nichts gemacht hatte, dann bleibt so ungefähr 10 Jahre im Gefängnis. In manchen Teilen von Roman, wenn er von Folterung und Beleidigung erzählt, wird seine Sprache einfach durcheinander. Und in persischer Fassung, also beim Original, in diese Teile sind ohne Punkt und Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Also das erzählt die ganze Geschichte so durcheinander, dass der Leser muss manchmal vielleicht auch die ganze Text, ganze Paragraphe nochmal lesen, was er meint, also was dieser Protagonist meint. Ich habe mich darauf konzentriert, wie wäre es, wenn jemand in so einem Alter und so einer Mentalität, wenn er über seine Erfahrung in so eine schwierige Zeit redet.
Sie erzählen ja auch von einem älteren Peymann, der nicht mehr im Gefängnis eingesperrt ist, der sich dann aber so eine Art eigenes Gefängnis geschaffen hat. Er lebt im Keller seines Elternhauses. Irgendwann geht er auch überhaupt nicht mehr raus aus diesem Keller. Seine Mutter stellt ihm immer Essen vor die Tür, wie so vor eine Zellentür im Gefängnis. Heißt das, dass dieser Peymann ein Leben lang gefangen bleibt, auch nach seiner weggesperrten Jugend?
Genau. Also als er rauskommt, ist ungefähr 22 Jahre alt und kann sich überhaupt nicht von diesen Ereignissen, was er gesehen hatte in dieser 10 Jahre langen Gefangenschaft, kann er sich nicht mit seiner Umwelt zurechtkommen. Abgesehen davon, dass er auch einige seiner Freunde und Bekannten im Gefängnis im Sommer 88, wo ungefähr 5000 Gefangenen in verschiedenen Gefängnissen im Iran zum Tode verurteilt wurden. Einige Freunde von Peymann und Bekannten wurden auch da hingerichtet. Und mit dieser ganzen Sache, was er erlebt hatte, kann er bei seiner Freilassung kann er nicht zurechtkommen. Seine Jugend ist einfach vorbei. Er wäscht sich nicht, er kommt nicht von diesem Keller raus. Er bricht einfach jeden Kontakt zu anderen, nur mit einer Nichte, dass diese Nichte manchmal kommt zu ihm und redet mit ihm. Aber ansonsten nein, er kann von diesen Ereignissen nicht rauskommen. Dann irgendwann, er wird in Präsenzzeit, wird er im Kurse 40 Jahre alt und er will die ganze Geschichte, seine Geschichte erzählen, damit er von dieser ganzen Last, ganze Gewicht von anderen befreit werden, um sich einfach zu finden, wer bin ich?
Das ist dann vielleicht eine direkte Parallele zu Ihnen, sich durch das Erzählen, durch das Aufschreiben auch von so einer Erfahrung zu befreien.
Genau, ja.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, als ich Ihren Roman jetzt gelesen habe über diese Gefangenschaft im Iran, dass ich da immer wieder denken musste an die Menschen, die jetzt heute bei den Protesten im Iran verhaftet werden. Wie ist denn das für Sie? Ich weiß nicht, welche Verbindung Sie heute noch haben nach so langer Zeit. Sie sind ja vor 40 Jahren, haben Sie weggehen müssen aus dem Iran. Was für Geschichten hören Sie in diesen Tagen aus dem Iran, von dem, was dort passiert?
Seit Jahren versuchen wir einfach zu beschreiben, was da passiert unter dieser islamischen Regierung. Und keiner glaubt das, weil es so brutal ist, so einfach unverschämt ist. Die seit zwei Wochen begonnenen Protesten weist darauf, dass diese Regierung ist unfähig, einfach das Land zu regieren. Die ganze Ausbreitung von Armut, Inflation, Korruption und die ganze politische System ist einfach, die können nichts machen gegen diese ganze Krise. Ich bin immer in Verbindung mit Iran gewesen, mit meinen Verwandten oder Freunden, Social Media, dann ist man immer live sozusagen dabei. Die ganze Proteste, was bei uns fehlt, wir haben keine richtige organisierte Opposition. Wenn wir das haben und wenn wir einfach zuversichtlich und auch klug im Handel haben, wir können einfach dieses Regime wegzuputzen, sozusagen. Also die Leute möchten diese Regierung nicht. Und das merkt man, wenn man darauf achtet. In den letzten 10 Jahren passierte 4 große, wirklich große Proteste gegen das Regime. Wie gesagt, ich bin dabei und ich beobachte das immer. Und ich möchte einfach zuversichtlich sein, dass diese Regierung irgendwann weg ist.
Das sagt Bahram Moradi. Sein Roman, über den wir gesprochen haben, heißt Das Gewicht der Anderen. Der wurde aus dem Persischen übersetzt von Sarah Rauchfuß. Im Waldstein Verlag ist das Buch erschienen mit 420 Seiten. 25 Euro ist der Preis für das Buch. Herr Moradi, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Wir interessieren uns als Büchersendung auch ganz besonders für Bücherorte. So ein Ort gibt es in dem kleinen rheinhessischen Weinort Oppenheim südlich von Mainz. Oppenheim hat nur 7000 Einwohner und dort gibt es in der kleinen Altstadt seit etwa einem Jahr eine Literatur- und Kulturlounge. Was das ist, wer sich dort trifft und warum die Inhaberin Sissi Steuerwald so einen Ort eingerichtet hat, danach hat sich meine Kollegin Anke Petermann in Oppenheim erkundigt.
Wo vorher mal Betten und Bekleidung verkauft wurden, stehen jetzt Bücher in kunstvoll gestapelten Holzkisten an der Wand. Die neue Literatur- und Kulturlounge in einem großzügigen Ladenlokal lädt zum Stöbern ein und zum Reden über Literatur. Die Oppenheimerin Regina Rohwäder hat die Lounge in der Altstadt ihres Heimatorts gerade erst entdeckt und erzählt Inhaberin Sissi Steuerwald von ihrem Lesetrio.
Wir dachten halt einfach, wir geben uns eine bestimmte Zeit, wo wir ein Buch lesen, vielleicht einen Monat, die Leute sind ja alle beschäftigt und dann trifft man sich in einem Café oder ich dachte vielleicht auch mal hier.
In der Literatur- und Kultur-Lounge.
Ja, und ich finde es toll, dass es diese Einrichtung hier gibt in Oppenheim.
Ja.
Das ist ganz toll. Das ist so ein Stück Kultur, ne?
Da entführe ich Sie gerade mal hinten in die VIP-Lounge.
Ja. Sissi Steuerwald trägt eine Bluse mit Bücherregalprint. Sie möchte, dass sich Literaturproduzierende und Literaturliebhaber begegnen. Deshalb hat sie die Literatur- und Kulturlounge in Oppenheim eröffnet. Sie führt die Besucherin in den hinteren Bereich des Ladenlokals, abgetrennt mit einer riesigen Regalwand voller Fachliteratur über das Schreiben und Publizieren. Ein möglicher Treffpunkt für den Lesezirkel von Regina Rohwäder. Die ist von der Idee angetan.
Also ich habe immer schon ein bisschen Gedichte geschrieben und auch Kindergeschichten, 2, 3. Aber ich habe noch nichts veröffentlicht. Aber das möchte ich eigentlich mal tun und vielleicht kann ich da hier auch mit beginnen.
Auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte da einfach mal schauen, in welche Richtung geht das Ganze mit meinen Texten, wo sollen die hinkommen? Und dann hat man hier ja durch die Regale mit den verschiedenen Ratgebern. Mhm. Vom Schreiben das über Marketing bis hin zur Veröffentlichung ist alles da fürs Selbststudium. Mhm. Und darüber hinaus, wenn man so sagt, okay, ich bräuchte aber ein bisschen mehr Hilfe, dafür bin ja auch ich da, ja, als Lektorin, als Coach.
Es werde immer schwieriger, Texte bei Verlagen unterzubringen, sagt Sissi Steuerwald, aber...
Wir haben das große Glück, dass beim Self-Publishing die Qualität mittlerweile hervorragend geworden ist.
Mit ihrer Oppenheimer Lounge wirbt Sissi Steuerwald fürs Selbstverlegen. Ihre Erfahrung ist, dass für Autorinnen und Autoren bessere Honorare abfallen, wenn sie sich selbst vermarkten. Künstlerisch setzt die Unternehmerin auf gegenseitige Inspiration.
Ja, Sissi lädt halt auch dazu ein, als Autorin hier in die Lounge zu kommen und dann auch hier direkt zu arbeiten.
Das tut Katja Rocker aus dem benachbarten Wörstadt.
Bin eigentlich relativ regelmäßig hier bei Sissi, um an meinen Kurzgeschichten zu arbeiten. Weil sie dann halt eine optimale Gesprächspartnerin ist, um dann nochmal so Impulse für die nächste Geschichte zu bekommen. Ne? Oder dass ich sie um Rat frage, wenn man irgendwie feststeckt und gar nicht mehr weiter weiß.
In der Literatur- und Kulturlounge hat Katja Rocker Regalkisten gemietet. Darin bietet sie ihre Bücher an, aber auch handgemachten Schmuck und sogenannte Junk Journals, kunstvolle Notizbücher aus neuen und recycelten Papieren. Die Kurzgeschichten- und Fantasy-Autorin hat in Kleinverlagen und als Selbstverlegerin veröffentlicht. Das heißt...
Man vermarktet seine Bücher selbst, man ist selbst für den Buchsatz verantwortlich, beziehungsweise kann dann halt auch auf Dienstleister zurückgreifen. Sissi bietet dann halt auch Hilfestellung an, weil sie direkt an der Schnittstelle sitzt. Sie kann sowohl Verlagsautoren unterstützen in der täglichen Arbeit, als auch Menschen, die jetzt beginnen wollen, selbst ein Buch herauszubringen, weil sie die ganzen Kontakte hat.
Das Geld verdient Sissi Steuerwald mit Kursen, Seminaren, Miete für die Bücherkisten im Laden und ihrem Impressumservice für die Selbstverleger und Verlegerinnen. Die dürfen gegen Entgelt die Adresse der Lounge nutzen und können damit ihre Privatanschrift schützen. Die studierte Germanistin und Buchwissenschaftlerin macht Multitasking. Sie deutet zur Ladentheke, hinter der ihr Laptop steht.
Aktuell läuft gerade ein Coworking online.
Damit meint Sissi Steuerwald literarisches Coworking von Autoren, die sie coacht. Die brauchen sie aber gerade nicht.
Ich habe ja neben der Literatur- und Kultur-Lounge auch noch die AutorInnen-Lounge mit den lieben Autorenkolleginnen gemeinsam gegründet. Dort gibt es ein Online-Angebot für alle, die jetzt sagen, Oppenheim ist doch ein Stückchen weit weg. Die arbeiten jetzt alle ganz brav miteinander und auch das klappt hervorragend.
Solidarisch und frei von Konkurrenz soll auch ihr Laden funktionieren als Begegnungsort für Literaturinteressierte. Ab sofort bietet Steuerwald in der Oppenheimer Literatur- und Kultur-Lounge wieder den Freutag am Freitagabend an. Im Wechsel als Lesung, Konzert oder Kreativworkshop.
Und wenn Sie sich die Literatur- und Kultur-Lounge in Oppenheim selbst mal anschauen möchten, die finden Sie dort in der Mainzer Straße 6.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Christina Saulich in Eichstätt. Ich habe hier studiert, unter anderem auch Literaturwissenschaft. Und ich lese gerade Der Turm von Uwe Tellkamp. Das ist ein ziemlich dicker Schinken. Das wurde mir zum Geburtstag geschenkt von meinem Vater letztes Jahr. Das Buch erzählt eine Familiengeschichte, die in Dresden spielt, Ende der DDR, die teilweise der Regierung kritisch gegenüberstehen, teilweise aber auch sympathisieren. Und wie sich in den letzten Jahren der DDR diese Familiengeschichte so entfaltet. Das erinnert einen so ein bisschen an die Buddenbrooks. Und was mir daran gefällt, ist, dass es eine sehr schöne Sprache hat, also auch eine sehr anspruchsvolle Sprache. Und man lernt viel über DDR. Ich komme aus Westdeutschland, das heißt, ich lerne auch viel Neues dazu. Und das ist sehr spannend.
Christina Saulich liest in Eichstätt den Roman Der Turm von Uwe Tellkamp. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Surkamp Verlag. Dicker Schinken, haben wir gerade gehört. Stimmt, fast 1000 Seiten, 976 genau. Die gibt es für 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ja, und da geht es jetzt um ein Buch mit einem Titel, der kommt erstmal recht altmodisch daher. Über wahre Größe heißt dieses Buch. Das ist eine Essaysammlung des niederländischen Philosophen Rob Riemen. Die Kritikerin Katharina Teutsch hat den Band für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Ist das denn auch heute noch interessant, sich mit diesem betagten Begriff wahre Größe auseinanderzusetzen? Also macht Rob Riemen das auf interessante Weise?
Ja, also da rennen Sie bei mir gewissermaßen offene Türen ein. Ich habe durchaus eine Vorliebe für unbestechliche Menschen, also die den Verführungen des Geldes und der plumpen Macht und auch des Narzissmus widerstehen. Also insofern super, dass wir heute über wahre Größe sprechen können hier im Deutschlandradio. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, ja, ich finde Rob Riemens Büchlein, muss man eher sagen, ein Büchlein, durchaus inspirierend, denn er stellt darin alle möglichen außergewöhnlichen Denker und Denkerinnen vor, die aus ganz unterschiedlichen Epochen und Kreisen stammen. Das sind entweder Menschen, die wahre Größe gezeigt haben oder Menschen, die wahre Größe definiert haben.
Und ja, lassen Sie uns erstmal definieren. Übrigens, schmales Bändchen, 144 Seiten, das ist das Büchlein. Ne? Aber wahre Größe ist ja so ein doppelt großer Begriff mit dem Wahren noch davor. Wie macht denn jetzt Rob Riemen überhaupt deutlich, was er darunter versteht?
Ja, also einer seiner wahren Großen, das kennen wir schon aus früheren Büchern von Riemen, das ist Thomas Mann, der im Faschismus einerseits Größe gezeigt hat, aber der auch wahre Größe definiert hat in seinen 1945 erschienenen Essays zum Humanismus. Zum Beispiel Adel des Geistes war der Titel dieser Sammlung und das ist auch bei Riemen ein ganz wichtiges Schlagwort. Adel des Geistes, also eine Lebenslehre, die idealorientiert nach einem freiheitlichen, humanen, gerechten Leben in einer Gemeinschaft der Menschen strebt. Und da gibt's im Buch dann Beispiele von Sokrates über Cicero, Simone Weil spielt eine große Rolle ganz am Anfang des Buchs, Antoine de Saint-Exupéry, also der Autor des Kleinen Prinzen, kommt vor und so weiter und so fort. Aber es tauchen auch ganz andere Helden und Heldinnen der sogenannten wahren Größe bei ihm auf, zum Beispiel Janusz Korczak, das war der Leiter eines jüdischen Waisenhauses, der seine Schützlinge in einem stillen, aufrechten Marsch durchs Warschauer Ghetto 1942 geführt hat. Mit bunten Fahnen ist dieser Tross von Kindern zum Umschlagplatz gelaufen, wo die Züge dann nach Treblinka abgefahren sind. Die sind dort auch alle ermordet worden. Und Korczak hätte noch da die Gelegenheit zur Flucht gehabt, aber er ist bei den Kindern geblieben. Die einzige Antwort auf Unmenschlichkeit, das schreibt Riemen über den Pädagogen, der in Polen übrigens sehr verehrt wird, ist noch mehr Menschlichkeit. Also Antwort auf Unmenschlichkeit ist noch mehr Menschlichkeit. Und das wäre ja wieder dieser humanistische Ansatz.
Und Rob Riemen zieht das jetzt zusammen in dieser Essaysammlung, also in diesen vielen einzelnen Texten, diese sehr verschiedenen Geschichten, von denen Sie jetzt ja eine erzählt haben, eben über diesen Begriff der wahren Größe. Das ist dann der rote Faden, der sich durchzieht.
Ja, man muss sagen, dass das alles wenig systematisch ist, sind ja auch, wie Sie gesagt haben, Essays und die sind wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden. Zusammengehalten werden diese Essays aber durch einen ganz netten dramaturgischen Kniff. Riemen motiviert seine Exkurse über Helden und Heldinnen, nämlich indem er sich mit Clio, mit der Muse der Geschichte, unterhält. Also das Ganze ist so als Zwiegespräch angelegt. Das hat zwar sowas leicht Albernes, aber es ist auch ganz nett, weil man dem Autor so auf seinem Weg von Hölzchen auf Stöckchen gut folgen kann und nebenbei dann eine Menge Bonmots noch so mitnimmt und bündige Zusammenfassungen von interessanten, ja, intellektuellen Biografien geboten bekommt.
Ich finde ja faszinierend, das klingt ja wie ein Buch aus dem 19. Jahrhundert. Einer unterhält sich mit der Muse der Geschichte, spricht über wahre Größe vom Adel des Geistes. Wunderbar, wenn man so selbstbewusst sich in eine andere Zeit begibt. Und man versteht dann aber mit der Zeit doch wirklich, was er unter wahrer Größe versteht, ja.
Ja, wie gesagt, es ist keine Begriffsgeschichte und auch keine irgendwie anderweitige akademische Auseinandersetzung mit diesem Begriff, der ja auch immer was total Vages hat. Also so wie Liebe oder Seele oder Höflichkeit des Herzens ist auch so ein Ausdruck, der vorkommt. Das sind alles große Begriffe, unter denen sich zwar jeder was vorstellen kann, aber nicht jeder dasselbe. Grundsätzlich macht Riemen sich natürlich stark für eine Verhaltenslehre der Charakterfestigkeit in einem Jahrhundert, das von extremen Fliehkräften bedroht ist, also der digitale Kapitalismus, die rasanten, teilweise menschenverachtenden Entwicklungen im Tech-Bereich, eine verbreitete Kultur, die zunehmend Schwierigkeiten damit hat, richtig von falsch, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Das sind alles so Bedrohungen für unser ziviles Zusammensein und da ist er ein unglaublich engagierter Interpret dieser alten Quellen in diesem Sinne.
Und das ist er nicht erst seit diesem Buch, oder? Hat er früher schon ein Buch veröffentlicht unter dem Titel, diesen Begriff haben Sie eben auch schon genannt, Adel des Geistes, hieß dieses Buch eben auf Deutsch. Und ein anderes Buch hat Rob Riemen veröffentlicht mit dem Titel Asyl für Europa, Fragezeichen, die Wiederkehr des Faschismus. Dieses neue Buch, wie steht das zu diesen früheren von ihm?
Also Rob Riemen hat in den Niederlanden ein Institut für die geistige Debatte gegründet vor Jahren, das Nexus-Institut. In Amsterdam ist es angesiedelt und er versteht sich als jemand, der wirklich ein bestimmtes Ideal versucht, unter die Leute zu bringen. Man erlebt ihn häufig auf Vortragsreisen. Also wenn man den googelt, findet man auch ganz viele YouTubes von ihm. Er hat sozusagen eine Mission und in diesem Geist ist auch dieses neue Buch wieder geschrieben. Er ist da ein romantischer Idealist. Er will, dass wir uns wieder unseres Verstandes bedienen, uns in Feidea, in geistiger Charakterbildung durch Kunst, Kultur und vor allen Dingen durch Bildung üben. Und es gibt so ein Zitat, was ich irgendwie wichtig finde. Poets are the unknowledged legislator of the world. Dichter sind die heimlichen Gesetzgeber der Welt. Dieser Satz ist von dem englischen Dichter Percy Shelley. Das ist übrigens der Ehemann von Mary Shelley, der Autorin von Frankenstein gewesen. Und das ist auch Riemens Credo. Nur die Kunst, jetzt im weitesten Sinne mal definiert, kann uns zu unserer transzendenten menschlichen Seite zurückführen. Also eine ganz wichtige Betonung des Künstlerischen, des Kulturellen und eben auch der Bildung. Und damit ist er natürlich beim ganz klassischen humanistischen Menschenideal gelandet.
Der Philosoph Rob Riemen. Sein neues Buch heißt Über wahre Größe, wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Rainer Kersten. Im Europa Verlag ist die Essaysammlung erschienen mit 144 Seiten. Wie gesagt, 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Katharina Teutsch.
Deutschlandfunk Kultur. Ein Wörterbuch der Gegenwart.
Woher kommt eigentlich der Begriff globaler Süden und was schwingt heute alles mit in diesem Begriff? Darüber hat sich der Schriftsteller und Kritiker Marco Martin Gedanken gemacht in unserer Reihe zu besonders prägenden Begriffen unserer Gegenwart.
Wer öfter reist, kann sich auch öfter wundern. Zum Beispiel über die Karriere eines Begriffs wie globaler Süden. Die verbale Initialzündung kam, wie auch beim Griff der kulturellen Hegemonie, von Antonio Gramsci. Der italienische Theoretiker und Antifaschist hatte bereits 1926 in einem Text jene Südfrage ins Spiel gebracht, die eine vom Norden gewollte soziale und wirtschaftliche Rückständigkeit beschrieb, und zwar in seiner Heimat Italien. Wäre Gramsci glücklich darüber, wie der im Laufe der letzten Jahrzehnte von der Südfrage zum globalen Süden gewordene Begriff an Popularität gewonnen hat, ja inzwischen selbst global geworden ist? Hätte er seine Gedanken wiedererkannt in den Satzbausteinen zu zahlreicher sich progressiv gebender Experten und Politikerreden? Einige Zweifel daran sind erlaubt. Als neomarxistischer Intellektueller, der 1937 mit gerade einmal 46 Jahren an den Haftfolgen starb, die das Mussolini-Regime zu verantworten hatte, wusste er nämlich sehr genau, Himmelsrichtungen könnten nie und nimmer letztgültige Kategorien sein. Mit immens feinem Sensorium für Strukturen hatte Gramsci zwar offengelegt, wie sich der Norden an der Armut und daraus folgenden Binnenimmigration des Südens bereicherte. Nie jedoch wäre er auf die Idee gekommen, das in jenem Süden herrschende reaktionäre Feudalregime in eins zu denken mit dessen Opfern. Genau das aber ist inzwischen mit der Vokabel des globalen Südens passiert. Gewiss, die vom reichen Norden und den ehemaligen Kolonialmächten geschaffenen ausgrenzenden Markt- und Wettbewerbsstrukturen werden präzise analysiert. Doch verblüffend vage fällt die Begriffsbestimmung auf, wie jener globale Süden denn konkret beschaffen sei. Stattdessen wird ihm per se eine ewige Opferrolle zugeschrieben, was ungehörig bevormundend ist. Auch von den internen Konflikten jener vielen anderen und bis heute oft diktatorisch verfassten, Frauen- und Minderheitenfeindlichen Staaten wird im Zusammenhang des globalen Südens kaum gesprochen. Vielleicht auch deshalb nicht, weil dieser längst zum Kampfbegriff geworden ist, um dem Westen etwas vermeintlich Authentisches und Widerständiges entgegenzusetzen? Die zahllosen Antonio Gramscis von heute sind die politischen Gefangenen in lateinamerikanischen, afrikanischen, indischen oder chinesischen Kerkern. Gerade sie aber werden uns eine schludrige Definition, was die existenzielle Differenz zwischen Tätern und Opfern lediglich als Nord-Süd-Gefälle wahrnimmt, ganz gewiss nicht durchgehen lassen.
Globaler Süden, ein Beitrag von Marco Martin in unserer Reihe Wörterbuch der Gegenwart. Und alle Beiträge der Reihe finden Sie auch in der Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Vor 80 Jahren erfand die finnische Künstlerin Tove Jansson die Moomins, die kultigen, rundlichen Trolle, die derzeit weltweit gefeiert werden. Ihre Geschichten sind ein Plädoyer für Toleranz, Empathie und Abenteuerlust. Das Literaturhaus München stellt sie erstmals in einer Ausstellung vor. Paula Voss.
Im Moomintal und in der Welt der Moomins findet jede Figur Platz. Hier geht es um Diversität, hier geht es um Toleranz, hier geht es darum, dass man nur im Team einander ergänzen kann und alle Charakteristika erfüllt für ein starkes Zusammen.
Diese Mischung, fern jeder aufgesetzten Idylle, dabei voller Poesie und Eigensinn, bezaubert Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Tove Jansson, die Welt der Moomins. Die Ausstellung ist bis zum 12. April zu sehen im Literaturhaus in München.
Sie sind harmlose Väter meiner Klassenkameraden, Postbeamte meines Onkels, Busfahrer, Polizisten, Lehrer. Es sind unsere Nachbarn, die jetzt in aller Ruhe ihre Wäsche aufhängen und morgen unsere Kleider tragen werden. Freunde, die nicht aufmachen, wenn wir verzweifelt an ihre Türe klopfen.
Der Sohn und das Schneeflöckchen ist ihr erster Roman. Vernessa Berbo wurde in Jugoslawien geboren, studierte Schauspiel in Sarajevo und kam 1993 als Kriegsgeflüchtete nach Berlin. Über drei Jahrzehnte nach den Erfahrungen im Balkankrieg der 90er Jahre beschreibt Vernessa Berbo in ihren eigenen Texten ihr ganz persönliches Alphabet des Krieges. Jeder Buchstabe des Alphabets steht für ein Wort, jedes Wort für einen Abgrund der Kriegserfahrung. Morgen Abend liest sie aus diesen Texten in Osnabrück.
Das einst stolze, vermischte jugoslawische Blut hat sich erfolgreich aufgeteilt auf serbisches, kroatisches, jüdisches, bosniakisches, slowenisches, mazedonisches, montenegrinisches und Roma-Blut. Wen gibt es noch? Ach ja, Kosovo-Albaner-Blut.
Vernessa Berbo liest morgen Abend im Emma-Theater in Osnabrück. Die Lesung versteht sie als einen poetischen Akt des Widerstands im Namen aller Opfer und Angehörigen. Im März liest die Autorin in Hamburg.
Die häufigste Frage, die ich oft höre, ist: Was kann man denn tun, um seine Heilungschancen zu verbessern? Und deshalb habe ich jetzt ein Buch geschrieben, um diese Frage zu beantworten.
Angst, Schmerz, Tod, das kommt uns meist in den Sinn, wenn wir an die Krankheit Krebs denken. Eine Konfrontation mit dieser Diagnose kann uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Molekularbiologin Dr. Hanna Heikenwälder stellt neueste Forschungsergebnisse vor und will Hoffnung machen. Heute Abend liest sie in München aus ihrem Buch Krebs, das Ende einer Angst, woran die Wissenschaft heute arbeitet, damit wir morgen krebsfrei leben.
Eine wichtige neue Erkenntnis der Wissenschaft ist, dass Krebs eigentlich gar keine klassische Krankheit ist, sondern ein Prozess. Anders als Krankheiten haben Prozesse den entscheidenden Vorteil, dass wir verlangsamt oder beschleunigend in diesen Prozess eingreifen können.
Hanna Heikenwälder liest heute Abend um 19 Uhr im Bergson Kunstkraftwerk in München. Am 4. Februar moderiert sie den Weltkrebstag in Berlin.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen.